Der Podcast.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge 72. Heute am 1. Februar 2024, einen Tag vor dem Murmeltiertag. Und ich fühle mich auch manchmal wie ein Murmeltier, weil jeden Tag, wenn ich aufwache, hat plötzlich sich eine neue Partei am rechten Rand gegründet. Und wer weiß, wie lange das noch weitergeht. Bis zur Europawahl sind es noch 4 Monate, also wir können noch über 100 Parteien bekommen. Mal schauen, was mein Freund und Kollege dazu sagt, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Guten Morgen.
Hallo Tillmann, grüß dich in Berlin. Ja, also ich muss ja sagen, also ich vermute, du schiebst jetzt die Wagenknecht-Partei auch an den rechten Rand. Das finde ich jetzt dem rechten Rand gegenüber ein bisschen unfair, aber okay. Jeder hat ja seine Meinung. Dann lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt über diese ganz neue Partei reden, ganz kurz nochmal über die Maaßen-Partei reden, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Die Werteunion wird ja jetzt zur Partei und da habe ich jetzt die Frage. Die Werteunion ist ja ein loser Verein, der sich eigentlich an die CDU anhängt. Mhm. Das heißt, ganz viele Werteunionsmitglieder sind ja wahrscheinlich Mitglied der CDU respektive der CSU, oder?
Wie viele das insgesamt sind, das weiß man ja nicht, dadurch, dass die nicht bei der CDU nicht registriert sind, aber tatsächlich die Überschneidung gibt's. Und Merz sagt, müssen jetzt alle raus. Das ist ja natürlich jetzt so ein Übergangsstadium zwischen Verein und Partei. Also der Verein hat beschlossen, eine Partei zu werden. Da ist man ja noch lange keine, sondern man muss sich, das hat man jetzt bei der Wagenknecht-Partei gesehen, man muss sich erst eine Satzung geben, dann einen Vorstand. Und ja, wir sind ja in Deutschland. Wir müssen ja also quasi alles der Reihe nach machen. Und erst in diesem magischen Moment müssen alle, die sich daran beteiligen, dann sind dann quasi aus der Originalpartei ausgeschlossen, beziehungsweise da muss es dann kein aufwendiges Schiedsverfahren geben, so wie es mit Maaßen die letzten Jahre versucht wurde oder mit anderen, sondern die werden dann von einem Moment auf den anderen draußen. Und Maaßen selber ist ja schon ausgetreten, also der sagt, genau, da soll es jetzt keine Schwierigkeiten mehr geben, ist ja nett von ihm. Und ja, mal sehen, ob die das denn wirklich schaffen, weil die haben ja natürlich ja noch ein bisschen weniger Inhalte und noch weniger Prominenz als der als die Wagenknecht-Partei.
Naja, also Hans-Georg Maaßen oder wie ich ihn gerne nenne, den Heinrich Himmler mit Haaren, weil 3H, weißt du, wegen der Alliteration, Heinrich Himmler mit Haaren. Weil der wegen der kleinen Brille, ja, sieht ja auch so aus. Oh Gott, ich erkläre dir gerade meine Gags, das ist ja widerlich.
Nee, also vielleicht interessiert es ja draußen auch noch jemanden.
Genau. Also Punkt 1, der gründet ja quasi aus einem Parteien, also so ein Verein, und der ist natürlich auch nicht Sarah Wagenknecht. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, ich begrüße ja alles, was das rechte Lager so ein bisschen zersplittert, also was eventuelle AfD-Wähler von der AfD abzieht. Aber die Frage wäre das ja, ob, nennen wir sie jetzt mal Werteunion, wir wissen ja nicht, ob die Partei so heißen wird, vielleicht nennen sie es auch BGM, Bündnis Georg Maaßen, einfach damit die Leute die Partei auf dem Parteizettel finden, auf dem Wahlzettel. Ob das so gut wäre, weil er hat ja definitiv gesagt, er würde mit der AfD koalieren.
Ja, also diese Koaliererei, also das ist ja alles Fantasie, wenn man so eine neue Partei macht. Ich weiß gar nicht, welche neue Partei dann plötzlich, also auf Landesebene gibt es das manchmal, es gab ja die Schill-Partei, übrigens auch eine Partei, die nach ihrem Namen, ihrem Gründer benannt wurde, allerdings nur inoffiziell.
Wollte ich gerade sagen, die hieß ja Partei rechtsstaatliche Offensive.
Genau, also Namen gibt es unendlich viele, kann man sich einfach irgendein Bullshit auch aussuchen. Tatsächlich war die sogar bei Infratest DIMAP und so weiter, immer am Wahltag hieß die immer Schill-Partei, obwohl sie offiziell so nicht hieß. So. Und das kann eben manchmal passieren, dass man dann direkt auch in eine Landesregierung reinkommt, ist aber wirklich, außer in Hamburg, in Bremen gab es auch mal so eine, so eine linksautoritäre Partei, die hieß AFB, Arbeit für Bremen, oder Arbeit für Bremen und Bremerhaven, glaube ich sogar. Da war ja Arbeit besonders nötig. Und ansonsten ist ja die Koalitionsfrage eigentlich wurscht. Und deswegen, eine neue Partei am rechten Rand, mit eigentlich deckungsgleichem Programm wie die AfD. Man fragt sich, warum machen die sich die Mühe? Es ist ja auch nicht so gerade, nicht gerade leicht, eine Partei aufzustellen und sie dann auch aufrecht zu erhalten. Also eine Partei zum Beispiel verliert ja auch ihren Parteistatus, wenn sie 6 Jahre lang an keiner Wahl teilgenommen hat. Gut, so lange ist es ja noch, das dauert ja noch, aber also es kann auch irgendwann vorbei sein, ohne dass man was macht.
Naja, also wie gesagt, ich halte ja Hans-Georg Maaßen für einen amtlich zertifizierten Vollidioten, aber Nazi ist er, glaube ich, nicht. Also weiß ich nicht, ja.
Ja, er ist halt Verschwörungstheoretiker und muss ja kein Nazi sein, um sozusagen diese ganzen, auch antisemitischen, das macht er ja besonders gern, Verschwörungen zu erzählen oder nur anzudeuten, damit seine Leute das verstehen. Das ist ja, das habe ich jetzt öfter gelesen in der Presse, das nennt sich Plausible Deniability, also plausible Verneinung. Wenn man jetzt sagt, Juden nicht gesagt, aber ich habe natürlich internationale Hochfinanz gesagt.
Das ist das, was das politische Kabarett im Prinzip in der DDR gemacht hat. Oder auch wahrscheinlich unter Markenkreuz.
Genau, also diese Haltung offiziell habe ich nicht gesagt, aber jeder, der mich kennt, weiß es. Und jeder, der mich kennt, applaudiert mir genau dafür, was ich nicht gesagt habe.
Genau.
Und damit auch die Wagenknecht und so weiter. Also ich glaube, als Jude sollte man in keins dieser Bündnisse reingehen.
Auf gar keinen Fall.
Aber als normaler, normal denkender Mensch grundsätzlich nicht, so sagen wir es mal.
Aber die Frage ist halt, ob diese Georg-Maaßen-Partei wirklich nur ein Strohfeuer, und es wirkt ja wahrscheinlich so. Also selbst wenn die Werteunion sich jetzt als Partei ausgründet, glaube ich, hätte sie nicht die Chance, ähnlich wie die Wagenknecht-Partei, liegt jetzt laut offiziellen, anerkannten, repräsentativen Umfragen bundesweit bei 7%. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das geht eher noch nach oben.
Ja.
Und das wird der Maaßen-Partei, glaube ich, nicht blieben.
Nee, also man muss wirklich auch diese 5% überspringen, außer wenn man jetzt bei der Europawahl, und dafür könnte es schon zu spät sein für die.
Wollte ich gerade sagen, das werden sie nicht mehr schaffen, oder?
Es gibt ja die Anmeldefristen und dann braucht man Unterschriften, eine Anzahl an Unterschriften in jedem Bundesland. Und es bringt ja für die Europawahl auch nichts, wenn man jetzt auf ein paar Bundesländer verzichtet, weil da dann wichtige Stimmen weg sind für die. Wobei, es gibt keine 5%-Hürde, zumindest bei der nächsten Europawahl. Für die 29er-Wahl ist dann schon wieder eine Prozenthürde geplant, ungefähr 2 wahrscheinlich. Also es gibt Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt auch eine Menge Gründe, die dagegen sprechen, dass diese Partei schnell aktiv wird. Ja, und deswegen mal abwarten. Es gibt ja jetzt dann eben auch so einen Erdogan-Ableger, wie man so schön sagt. Also DAWA, also Demokratische Allianz für irgendwas, das muss man sich auch nicht merken. Die sagen aber, sie wollen erst zur Bundestagswahl nächstes Jahr dann ran.
Aber das wäre jetzt die neue Partei, von der du am Anfang gesprochen hast.
Ja, also von der ich am Anfang gesprochen habe. Ich habe jetzt seit 5 Minuten keine Nachricht mehr gecheckt. Das heißt, es gibt schon wieder eine wahrscheinlich.
Ja gut, aber das ist ja auch nicht... Genau, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass sich neue Parteien gründen. Ich meine, es ja auch auf der Bühne, jeder ehemalige AfD-Vorsitzende hat eine neue Partei gegründet. Bis auf Jörg Meuthen, der hat eine alte, tote Partei noch töter gemacht.
Die Zentrumspartei, die ist sogar offiziell noch älter als die SPD. Also,
genau. Ich wusste gar nicht, dass die noch gibt.
Ja, die gibt es noch. Und die treten ja auch immer, also diese 6-Jahres-Frist machen die nicht, sondern die treten immer wieder mit 0,0% dann bei irgendeiner Wahl an und bleiben dann erhalten.
Ist ja eine Katholikenpartei, ne?
Genau, also inzwischen ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, Meuthen, ob der Katholik ist oder nicht, aber grundsätzlich war das ja eben sozusagen mit der Gründung der CDU-CSU hat man ja diese Leute aufgenommen, weil erstmals eine christliche Partei gegründet wurde, die die beiden Konfessionen anspricht. Und dadurch wurde das Zentrum mehr oder weniger arbeitslos. Die hatten noch wenige Regierungsbeteiligungen in Nordrhein-Westfalen, sogar einen Ministerpräsidenten, aber das war dann auch schnell vorbei.
Ja, also wie gesagt, neue Parteien, neue Parteien, neue Parteien. Also wie gesagt, ich glaube, es gründen sich tatsächlich öfter neue Parteien, nur jetzt gerade im Zuge der AfD und so ist das, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Aber ich glaube, das war es jetzt auch.
Ja, also wenn man jetzt mal bei der Wahl auf den Wahlzettel guckt, da stehen ja 30, 40 Parteien drauf. Also die müssen sich auch irgendwann mal gegründet haben. Und allein, ich weiß noch, bei der letzten Europawahl, da gab es 4 verschiedene Tierschutzparteien.
Die also auch das Wort Tierschutz im Namen hatten.
Genau. Und die sind sich natürlich alle untereinander spinnefeind. Und also
Woran erinnert das?
das Leben
Das
des
Leben des
Brian,
Brian. Genau.
der berühmte Film, das wird ja tatsächlich auch in letzter Zeit ganz oft zitiert, diese Szene mit der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Und es waren nur zwei
Genau.
damals, die
Genau.
sich
Na, dann
gegenseitig,
gab es noch die populäre
ah ja,
Front.
genau, die, ja, die sich da auch aufgespalten haben. Und genau so funktioniert es halt. Das ist ja reinste Realsatire und das gab es damals auch schon, damals eher so auf dem linken Rand mit den sogenannten K-Gruppen. Der Film stammt ja, glaube ich, von Ende der 70er Jahre und da gab es eben
79.
auch alle möglichen Gruppen, die Nachbarn als schlimmsten Feind ansahen. Großes Vorbild waren natürlich Lenin, Stalin und Trotzki, die auch ja, sich gegenseitig oder wo einer von den drei dann am Schluss auch ermordet wurde, weil es immer die Allerschlimmsten sind, die das Gleiche wollen wie man selber, aber eine andere Person sind.
Genau.
So.
Naja, das ist ja, ich meine, ja, bis auf die Flüchtlinge, ist ja das mit der Linkspartei und BSW im Prinzip genauso. Deswegen würde mich ja mal interessieren, zum Beispiel, aber da können wir vielleicht zu geeigneter Stelle nochmal drüber reden, ob sozusagen das BSW sich in Thüringen an der Landesregierung mit beteiligt.
Ja, also es wird natürlich eine extrem komplizierte Situation nach der Wahl eintreten. Aber ich glaube, dass man da, man kann, also was mich halt nervt, ist, dass jetzt über ein halbes Jahr lang über genau diese Situation geredet wird, die man nicht wissen kann, die man nicht vorhersehen
Genau.
kann. Also dieses was, wenn dann, ja, wie gesagt, kann man jeden Tag machen, auch wieder Murmeltiertag, aber die letzten Landtagswahlen waren ja auch immer so. Dann ist irgendein Ergebnis und dann stehen alle vor der Kamera und sagen, die Gremien und wir werden. Es tritt ja heutzutage nicht mal mehr einer zurück am Wahlabend, wenn er verloren hat. Das war früher gang und gäbe. Die Leute sind alle immer dann, wenn das Ergebnis wirklich, wirklich schlecht war, dann hieß es nicht, die Gremien und ich übernehme Verantwortung, sondern ich gehe. Das war's für mich. Ich habe einen Scheiß gebaut hier und das war's. Und irgendwie ist es halt auch, ja. Fast langweilig. Eigentlich muss man zu einem Wahltag gar nicht einschalten, weil nichts klar ist.
Genau. Apropos, nichts klar, wir haben Feedback gekriegt,
Wir haben
ne?
Feedback gekriegt und zwar von Stefan, der uns eine E-Mail geschrieben hat bezüglich der Deutschen Bahn und schreibt: Ich finde es super, wie ihr das immer wieder aufgreift. Neulich habe ich über die Pünktlichkeit der Bahn mit einem Freund gesprochen, der die Statistik dazu bei der Bundesnetzagentur bearbeitet. Genau betrachtet brauchen wir zwei Angaben, pünktliche und ausgefallene Züge. Die Quote berechnet sich auf Basis der nicht ausgefallenen Züge. Also aufgepasst, dass nicht mehr Züge ausfallen und dadurch die Pünktlichkeit steigt. Gerade wenn wieder ein Lokführer nicht pünktlich ankommt, weil er im verspäteten Zug sitzt. Noch ein Lösungsvorschlag zum Bahnstreik: weniger Verspätungen, gesteigerte Geschwindigkeit der Züge. Dann können die Lokführer 2 bis 3 Stunden weniger arbeiten, ohne dass es weniger Bahnleistungen gibt. Ja, ist natürlich auch eine gute Überlegung. Wenn alles klappen würde, dann wäre tatsächlich die Arbeitszeit sinnvoller eingesetzt, ist ja klar.
Naja, aber schnellere Züge ist natürlich ein Problem, weil schnellere Züge bedeutet A, bessere Züge, was lässt sich vielleicht sogar noch machen, aber da müssen natürlich auch die Gleise das entsprechend aushalten und da scheitert es dann.
Ja, da
Es gibt
kenne
ja
ich mich
Strecken,
nicht.
wo ICEs, es gibt Strecken, wo ICEs nur 200 fahren, obwohl die ja eigentlich 300 fahren könnten, weil einfach die Gleise das nicht
Genau, also die
hergeben.
Züge selbst geben es her. Da geht es ja vor allem um die Fernzüge, weil die auch weniger Halte haben. Natürlich kann man jetzt auch zum Beispiel durch einen Hauptbahnhof, selbst wenn man da nicht hält, also Wolfsburg ist ja immer zwar angegeben, aber wird nicht gehalten, da kann man jetzt nicht mit der Höchstgeschwindigkeit durchbrettern.
Kann schon.
Genau, aber es wäre natürlich sinnvoll, da auch eine Umgehung zu machen. Hat man ja
Genau.
manchmal, aber nicht überall, dass man da sagt, nur wegen Wolfsburg drosseln wir jetzt nicht unsere Geschwindigkeit. Ist übrigens auch umweltmäßig nicht so gut, weil natürlich dann wieder also gebremst und beschleunigt werden muss.
Genau.
Ja, ließe sich alles also mit den aktuellen Zügen ließe sich natürlich mehr Geschwindigkeit machen. Was aber auch manchmal ist, wenn zum Beispiel der Zug hat ja eine bestimmte Anzahl an Bremsen, nehme ich an fast allen Rädern, so, und dann wenn eine der Bremsen ausfällt, dann berechnet der Computer automatisch sozusagen den Abschlag bei der Höchstgeschwindigkeit, weil die Bremse nicht sofort repariert wird, nee, sondern dann wird einfach ja, man hat ja noch genügend Und bis sozusagen die letzte Bremse übrig ist, und das verringert sich dann immer um einen prozentualen Anteil von der Höchstgeschwindigkeit. Und es kann, so habe ich das mal von jemandem erfahren, es kann die Situation eintreten, dass der Zugführer weiß, der weiß natürlich, wie viele Bremsen er hat, dass er am Anfang der Fahrt weiß, dass die angegebene Ankunftszeit gar nicht stimmen kann, weil seine Höchstgeschwindigkeit nicht so ist, wie der Fahrplan es verlangt. Und das sind natürlich Themen, die absolut indiskutabel sind. Also wer solche Direktiven rausgibt, wenn dieses Problem auftritt, dann wird es so und so gelöst, beziehungsweise nicht gelöst. Da muss man schon sagen, das ist extrem verantwortungslos, aber sicher lässt sich da auch ein neuer Bonus rausholen. Man schont die Bremsen, man schont die Reparaturwerkstätten, die vielleicht auch, was weiß ich, eine gute Work-Life-Balance haben, weil da nie ein Zug reingeht. Nein, so ist es ja nicht. Aber es ist schon alles ein Dauerspiel. Und wie gesagt, die Bahn betrügt ja mit diesen ausgefallenen Zügen dann auch noch die Statistik.
Genau,
Und
weil die ja nicht als Verspätung
ich habe
gerechnet
jetzt
werden.
ein, zwei Fahrten auch getätigt während dieses sehr, sehr langen Streiks. Und die Züge waren in der Regel pünktlich. Das heißt, ich glaube tatsächlich, weil einfach weniger Leute einsteigen, weil jeder denkt, da fährt gar nichts. Und die paar, die denken, da fährt doch was, die kriegen dann ihren Zug tatsächlich. Und so kann es ja nun auch nicht sein. Naja, also ganz schlimmes Thema, und vielleicht werden wir noch tausende von Folgen damit füllen, dass es alles unfassbar schlimm ist.
Genau, also wir haben die modernste, wir haben das eines der modernsten, theoretisch modernsten öffentlichen Nahverkehrssysteme auf der ganzen Welt, aber somit die unzuverlässigste Bahn. Das ist wirklich so.
Ja. Naja, und dann immer zu sagen, ah, die Schienen, also die Schienen lassen die und die Geschwindigkeit nicht zu. Das kann man ja auch alles so festlegen. Und tatsächlich ist ja, wenn man sich mal die Unfallstatistik der Bahn anguckt, wirklich bewundernswert wenig passiert in den letzten Jahrzehnten.
Ja,
Der große
das ist
Unfall in
okay.
Eschede, und dann
Genau.
mal, also dass mehr als 10 Leute bei einem Bahnunfall sterben, das kommt vielleicht alle 5 Jahre mal vor. Das ist
Genau.
wirklich bemerkenswert für die Anzahl an Kilometern, die da jeder pro Tag zurücklegt. Insofern könnte man halt auch, also dieses Sicherheitsdenken ist halt in Deutschland auch extrem. Also eigentlich dürfte es null Tote geben. Erst dann würde man sagen, die Bahn darf überhaupt fahren. Und so läuft es halt nicht. Das hat man auch in der Corona-Pandemie bemerkt. Hundertprozentige Sicherheit heißt Stillstand, heißt Ärger, heißt sozusagen Kollaps. Und da könnte man auch überlegen, ob man zum Beispiel, da kenne ich mich aber auch nicht so genau aus, die Streckenabschnitte werden ja immer einzeln freigegeben. Erst wenn der Zug da rausgefahren ist, dann darf man da reinfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang sind solche Streckenabschnitte, vor allem in Bahnhofsnähe. Man könnte ja sagen, in dem Moment, wo der Zug den Bahnhof verlassen hat, muss in der Sekunde sofort der nächste rein dürfen, weil da ja niemand mehr ist. Und so ist es halt nicht, diese Pufferzeiten und so weiter. Oder wenn man sich mal überlegt, so Regionalzüge, bis da die Tür aufgeht, das sind zwar Sekunden, also dieses, man drückt den Knopf, denkt, der ist defekt, und in 10 Sekunden kommt dann ganz langsam, ja, alle Zeit der Welt. Und das sind alles so,
Tilman Lucke, der alte
ja,
Bahnexperte.
es sind aber so Faktoren, diese 10 Sekunden, die gibt es an jeder Haltestelle, beim Zugehen auch nochmal und so weiter. Also, ja, am Ende werden aus Sekunden dann doch Jahrzehnte.
Also das heißt, das Problem ist einfach die nein, nicht die gescheiterte, sondern die Privatisierung an sich. Also das ist einfach wirklich ein, aber da können wir, das ist
Nee,
ja, wie
aber
gesagt, die öffentliche.
nee, würde ich gar nicht sagen, denn das große Gegenbeispiel von einem absoluten Failed State sozusagen in einer Behörde ist ja das Beschaffungsamt in Koblenz von der Bundeswehr.
Ja
Jedes
gut, okay.
beliebige deutsche Gesundheitsamt, die sind nicht privatisiert, vielleicht sollten wir es mal machen. Also immer zu denken, Privatisierung ist jetzt die Wurzel allen Übels. Erstens mal ist die Privatisierung ja nicht abgeschlossen worden, sondern es ist ja nur, also es ist ja eigentlich ein ganz schlimmes Konstrukt, so ein richtiger Frankenstein aus. Offiziell ist es eine Privatfirma, die gehört aber komplett uns. Und natürlich kann sich jede Privatfirma, Elon Musk, kann sich jeden Bonus meinetwegen auszahlen, den seine Firma reingeholt hat, aber die deutschen Bahnmanager, die kriegen die Boni von unseren deutschen, meistens Verkehrsstaatssekretären und so weiter, die im Aufsichtsrat sitzen. Die gehören alles, also das ist unser Geld, was da als Bonus aus dem Fenster geschmissen wird. Das ist ein Riesenunterschied, und deswegen ist es ja keine Privatisierung gewesen.
Das meine ich ja damit.
Ja, ach so. Okay, hätte ich dich mal ausreden lassen.
Egal, das wünsche ich mir öfter. Gut, vielen Dank, Stefan, für dieses anregende Thema. Ich würde gerne, weil wir ja jetzt schon wieder zeitlich, aber das war klar, ich habe einen Artikel gefunden von der BZ. Ich weiß nicht, BZ, ordne das mal kurz politisch ein.
BZ heißt einfach Berliner Zeitung, aber da es eine andere Berliner Zeitung gibt, darf man nur BZ sagen, aber die Abkürzung ist klar. Und das ist ja, Springer-Konzern.
Nein, also es ist die Berliner Zeitung, dann ist es wahrscheinlich die Berliner Zeitung. Also ich habe hier einen Artikel von einer Berliner Zeitung, nicht von einer BZ.
Ach so, nee, dann darf man nicht BZ sagen. Dann ist es dein Fehler. Nee, also BZ wäre Springer Verlag in Berlin sozusagen, die kleine Bildzeitung, wo eigentlich die gleichen Inhalte sind. Und Berliner Zeitung, die gehört ja so einem Stasi-Ehepaar, die wahrscheinlich auch jetzt Mitglieder beim BSW sind. Also Berliner Zeitung hat einen sensationellen Abstieg gemacht. Ich weiß noch, als ich in Berlin angefangen habe, da war die Berliner Zeitung so ein bisschen die führende Zeitung von Berlin. Da gab es noch den Tagesspiegel, so die Konkurrenz aus dem Westen. Die Berliner Zeitung war ja früher die Zeitung, das sogenannte Zentral- oder das Organ, das der Stadt gehörte, also regierungstreu. Genau. Und die nach der Wende haben die sich aber ganz gut gemausert und da gab es lauter Verkäufe, so wie so Schrottwichteln bei Hans im Glück. Noch jeder kauft die und hat dann doch Pech und muss sie fort eintauschen. Und jetzt gehört zu diesem Stasi-Ehepaar, die einfach noch nie eine Zeitung gemacht haben und die, wo auch rauskam, dass da redaktionell ziemlich mitgemischt wird. Okay, aber die haben sich jetzt was ausgedacht.
Naja, zumindest haben die einen Korrespondenten. Joshua Curry heißt er, der ist, lebt eigentlich in San Francisco, ist Frontend-Entwickler und also so und Künstler und so. Und der ist aber US-Amerikaner und der hat einen Artikel jetzt rausgebracht: 11 Gründe, warum Donald Trump nicht Präsident der Vereinigten Staaten wird. Mhm. Und das wäre jetzt nicht weiter wichtig, aber ich finde die, ich finde den Ansatz ganz interessant. Also wir können ja mal drüber reden. Mhm. Also Punkt 1 ist, Twitter ist tot. Das Nachfolgeportal X hat nur noch sehr wenig Macht und diskursiven Einfluss in den Vereinigten Staaten. Trumps Wahl zum US-Präsidenten hatte direkt etwas mit seinen Twitter-Nachrichten und dortigen Aktivitäten zu tun. Das alles ist vorbei und Facebook ist ja schon seit vielen Jahren tot. Ja, hast du da eine Meinung zu?
Naja, also im Grunde hat vor allem Facebook sehr erstaunlich lang überlebt. Gemessen an allen
Facebook
anderen.
Ist immer noch, also Facebook ist immer noch das mitgliederstärkste Netzwerk auf der Welt. Das darf man bitte nicht vergessen.
Genau, aber die meisten gucken nicht mehr rein. Das sind tote Profile. Totes Profil übrigens, Künstlername von Olaf Scholz.
So.
Aber jedenfalls, mich erstaunt, dass die so lange überlebt haben, weil normalerweise im Internetzeitalter gibt es ja viel kürzere Lebensdauern und deswegen. Naja, klar, soziale Netzwerke als Gesamtheit gibt es natürlich. Und TikTok ist ja ein Riesenproblem, vor allem, weil die in China sitzen. Und da sind Fake News noch viel einfacher zu pushen.
Glaubst du, dass der Tod von Twitter, und das stimmt ja, also X ist ja wirklich nur noch ein Schatten von Twitter, dass das einen Einfluss auf Trumps, also er ist nicht mehr so direkt in seinen... Also er hat zwar Truth, sein eigenes soziales Netzwerk, und ich glaube, auf Twitter postet er auch wieder was, aber es interessiert irgendwie keinen mehr.
Ja, also ich kann mich erinnern, im Wahlkampf vor 8 Jahren, da hieß es immer, Trump hat das und das getwittert, da war er noch gar nicht Präsident und dann als Präsident sogar noch mehr, weil dann wirklich jedes, da hat er ja auch dieses Wort Koffefe erfunden, einfach weil er, es kam in Nachrichten nur, weil er einfach mal seine Faust einfach auf was weiß ich, und dann kommen 7 Buchstaben raus. So, also das ist jetzt zum Glück nicht so, dass ich jeden Tag lese, was er so geschrieben hat. Also insofern könnte man sagen, halber Grund, aber er sozusagen nicht, es muss ja nicht er persönlich irgendeine Fake News posten, sondern es können auch so die russischen Hacker oder seine echten Anhänger machen.
Gut. Zweites Ding, die 4 Prediger der Apokalypse wurden besiegt. Bill O'Reilly von Fox, Tucker Carlson von Fox, Alex Jones von Infowars und Wayne LaPierre von der NRA wurden alle von ihren Posten entlassen, sind zurückgetreten oder spielen nur eine untergeordnete Rolle. Sie waren die wichtigsten Stimmen für die Republikanische Partei und insbesondere für Trump. Es gibt keine vergleichbaren Ersatzleute, die Trumps Propaganda befördern können. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Weil also gerade lineares Fernsehen in den USA hier, keine Ahnung.
Ja, also ob das jetzt unbedingt an ganz bestimmten Personen liegt. Also es ist ja schon so, dass dann nach, also so ein Sendeplatz wird ja dann ausgefüllt von jemandem, der es danach macht. Und so schlecht kann der ja auch nicht sein in dem, was er macht.
Ja, aber vielleicht ist er nicht ganz so polarisiert. Ja, also, dritter Punkt.
Okay.
Kaum jemand in den USA hasst Joe Biden. Manche Amerikaner mögen die Demokraten, die Liberalen im Allgemeinen nicht. Aber Menschen erkennen, dass Biden ein anständiger Mensch ist. Viele Menschen, auch Demokraten, haben Hillary Clinton gehasst. Das hat Trump geholfen. Also ich persönlich habe damals auch immer gesagt, nicht Donald Trump hat die Wahl gewonnen, sondern Hillary Clinton hat die Wahl verloren. Mhm. Das war der eigentliche Punkt, glaube ich.
Ja, also das ist das Olaf-Scholz-Argument. Also wir stellen halt hier denjenigen auf, der insgesamt am wenigsten Angriffsfläche bietet, und da bietet er einfach überhaupt keine Fläche. Ja.
Genau. Okay, nächstes Ding. Evangelikale Christen haben bereits das bekommen, was sie gefordert hatten. Jahrzehntelang waren sie ein einziger Wahlblock, der sich gegen Abtreibung aussprach. Nun wurde das Urteil Roe vs. Wade gekippt und zwei Konservative wurden zu Richtern am obersten Gerichtshof ernannt. Viele bundesstaatliche Abtreibungsverbote und Beschränkungen sind in Kraft getreten. Dies ist ein großer Sieg für religiöse Wählergruppen. Viele wirklich religiöse Menschen mochten Trump überhaupt nicht und hielten ihn für einen notwendigen Kompromiss. Die Stimme der Christen ist keine Selbstverständlichkeit mehr für Trump, vor allem weil Biden tatsächlich sehr gläubig ist. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich ja dem nicht im Amerikaner drinstecke. Ich weiß es nicht, ob das ein Grund ist.
Ja. Ob man ihn persönlich verachtet, heißt ja noch nicht, dass man ihn nicht wählt. Es war ja in Italien genauso, ein stockkatholisches Land, und dann hat man Berlusconi gewählt, der, sagen wir mal, nicht gerade katholisch lebt, aber trotzdem, also wenn man, ja, ich glaube, solche Leute, die so wählen, die wählen halt aus Verachtung für Leute, die, denen sie Schlechtes wünschen, zum Beispiel Frauen, die eine Abtreibung vornehmen wollen. Oh, die muss man bestrafen. Und da, wie du es zitiert hast, eben notwendiges Übel, und dann genau. Macht man das aber. Und vielleicht, wer weiß, ob dieses, also es wird ja jetzt irgendwann, ja, ich weiß nicht, wie es mit diesem Abtreibungsurteil weitergeht. Fest steht ja, es ist ein Zustand, der nicht so bleiben kann oder darf oder wird. Vielleicht in 10 Jahren gibt es vielleicht eine Zusammensetzung des obersten Gerichts, die genau dieses Urteil wieder kippen. Aber
genau.
Jetzt im Moment für ein paar Jahre sind die sozusagen auf der siegreichen Seite.
Naja, vor allem heißt ja jetzt in den USA ein Flickenteppich, das ist nicht mehr feierlich. Also die große politische Fernsehserie Grey's Anatomy, mhm, die hat ja, die muss ich immer gucken, will ich immer gucken mit meiner lieben Frau zusammen, wenn da die neue Staffel rauskommt und ich Zeit habe. Meistens kommt das ja montags, dadurch habe ich Zeit. Ist es ja tatsächlich so, dass es da Frauen gibt, die aus welchen Gründen auch immer dann erstmal 200 Meilen fahren müssen, mhm, damit sie das machen lassen können. Weil in Kalifornien ist es erlaubt, in Nevada ist es verboten, zum Beispiel, glaube ich. Oder keine Ahnung.
Ist genau, ja auch nicht und richtig. Das ist ja auch jetzt seit dem Abtreibungsurteil mehr geworden. Also dass viele, also mehrere Staaten es sogar in ihrer Verfassung verankert haben, durch Volksabstimmung, die das Recht auf Abtreibung. So dass das jetzt sozusagen in ein paar Staaten sogar gesicherter ist als vorher und in manchen Staaten aber noch verboten oder überhaupt verboten ist, nicht nur behindert wird, sondern tatsächlich verboten ist. Und ja, das ist ja das Ergebnis dieses Richterspruchs. Die haben die Abtreibung genau. Ja nicht komplett verboten, sie haben sie nur auf Staatsebene runtergelegt.
Zurückgeschraubt. Ja. Genau, also vorher war es ein Bundesgesetz und jetzt macht es halt jeder Bundesstaat. Genau, jetzt finde ich einen ganz interessanten Punkt. Trump braucht eine hohe Wahlbeteiligung, um zu gewinnen wie früher. Der Rückhalt ist längst verflogen. Moderatere Republikaner oder unabhängige Wähler werden dieses Mal einfach nicht wählen gehen. Ihre Gleichgültigkeit wird Biden zugutekommen. Das finde ich spannend, weil normalerweise nützt ja eine hohe Wahlbeteiligung eigentlich immer, also schaltet ja eine hohe Wahlbeteiligung extremistische Meinungen aus. Mhm. Aber hier scheint es jetzt so,
ja,
ich weiß es nicht.
Das hat man in Deutschland ja auch gesehen, seit es die AfD gab, wurde die Wahlbeteiligung wieder höher als vorher, weil die es gewohnt waren, nicht zu wählen, plötzlich jemanden gewählt haben. Und das kann auch, wenn die irgendwann mal wieder kleiner wird, kann es auch sein, dass das wieder zu Nichtwählern werden. Aber ja, das wäre so ein Argument, was ich für plausibel halte, weil Trump eben vielleicht einfach auch die Leute nervt, weil er täglich in den Medien ist und dann das.
Naja, die Frage ist halt, was ist mit den vernünftigen Republikanern? Ob die dann sagen, ehe ich Demokraten wähle, gehe ich gar nicht zur Wahl.
Ja, also die gab es ja schon bei den letzten zwei Präsidentschaftswahlen, gab es ja vereinzelt prominente Republikaner. Bei der letzten Mal war es dieser mit dem Schnauzbart, dieser frühere, der rausgeschmissene Sicherheitsberater,
genau.
Der dann auch gesagt hat, jetzt gehe ich gar nicht zur Wahl.
Genau. Und das ist
obwohl
ja,
also der
ist
ja einer egal. Der schlimmsten Republikaner überhaupt war.
Also es ist ja auch egal. Übrigens, apropos Ron DeSantis hat ja zurückgezogen, mhm, und unterstützt jetzt Trump. Und ich denke, wie blöd ist das denn?
Der wird sicher Vizepräsidentenkandidat werden. Da bin ich mir.
Meinst du?
Also, ich glaube, dass das so eine kleine Absprache gab. Ob die dann eingehalten
Okay.
wird von Trump, ist eine andere Frage, aber dieses ganz schnelle Zurückziehen und diese überbordende Empfehlung, ja, hat man
Es
auch vor
riecht
8 Jahren
danach.
schon gehabt, dieses, ah, der gewinnt doch eh nicht. Und direkt als er gewann, musste er ja Hof oder durfte er Hof halten im Trump Tower in New York. Und wirklich, die haben sich die Speichellecker, die dann irgendwas werden wollten, haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Einer, der dann tatsächlich früher sein erbitterter Gegner war, hat es auch probiert, nämlich dieser Mormone, wie hieß der nochmal, der auch mal Präsidentschaftskandidat war.
Gibt's einige.
Ja.
Gingrich fällt mir ein.
Nee, später. Egal. Also der hat sich dann auch seine Würde quasi am Aufzugseingang abgegeben, und der hat aber nichts bekommen. Ja, und deswegen auch
Okay.
beim Impeachment gegen Trump gestimmt. Also, das sind alles Leute, die ja durch die Mitgliedschaft in der Republikanischen Partei schon bewiesen haben, dass sie kein Gewissen haben. Und dann ist
Genau.
eigentlich, die können alles und nichts machen.
Genau. Trump wird die meiste Zeit seiner Kampagne damit verbringen, sich über Gerichtsverfahren zu beschweren. Es wird viele Videos geben, in denen er sagen wird, die Eliten haben es auf mich abgesehen und ihr seid die Nächsten. Mir wurde Unrecht getan, also holt mich ins Weiße Haus. Das wird die Leute einfach langweilen. Das fasst ja ziemlich gut zusammen, was du jetzt immer schon die ganze Zeit
Ja.
gesagt hast. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das Covid-Konjunkturprogramm hat funktioniert. Die Menschen haben ihre Arbeitsplätze und Häuser behalten. Biden wurde viel für die Inflation kritisiert, aber sie ist aktuell rückläufig. Also, bla bla, da steht noch ein bisschen mehr. Da steht aber, eigentlich geht es den USA im Moment zu gut, als dass sie ihren Präsidenten auswechseln wollen.
Das ist bestimmt so. Also dieses Finanzprogramm ist ja wirklich wahnsinnig groß gewesen und auch ziemlich erfolgreich bis heute. Hieß Inflation Reduction Act, IRA. Also Biden ist ja Katholik, deswegen muss er das nach
Genau.
einer irischen Terrororganisation nennen. Nein, also seltsamerweise fällt das niemandem auf. Die Europäer kritisieren das ja, weil die Amerikaner ihren Unternehmen dadurch einen großen Marktvorteil international verschaffen, aber wir dürften es ja theoretisch auch tun. Ist aber bei Corona ja ein bisschen. Ja, da ist das Geld, was dafür eingesetzt wurde, jetzt nicht so ausgegeben worden, oder auch, ne, auch den Doppelwumms, von dem habe ich jetzt auch noch nicht viel gehört. Also insofern war das wirklich ein gutes Gesetz von Biden, was vielen Bürgern tatsächlich im Alltag hilft. Und das kriegen die auch mit.
So.
Also sobald der Kontostand sich dadurch ein bisschen verändert, kriegt man das ja wirklich privat auch mit.
Okay, Telefonumfragen sind nur noch für Schlagzeilen nützlich. Das finde ich jetzt auch wieder sehr spannend. Sie sind keine genauen Prädikatoren für das Verhalten der US-Amerikaner. Die Art von Person, die an ihr Handy geht, ist meistens einer an einer und dann an einer 20 bis 40 Minuten Umfrage, dann ist immer eine Art Parteigänger. Also vertraut keinen Umfragen, die sagen, dass Trump in der Wählergunst vorne liegt. Das finde ich spannend, weil wenn hier unsere Umfragen sind ja relativ zuverlässig, das muss man ja wirklich sagen.
Ja, aber es wird immer schwieriger. Das sagen ja auch die Umfrageinstitute. Erstens mal machen die das ja nur noch über Festnetz oder immer noch über Festnetz. Hat natürlich auch Schwierigkeiten. Es war übrigens 2005, als die Linkspartei noch nicht existierte, aber schon als Wahlbündnis. Da gab es ja richtig, habe ich auch eine Meldung gelesen, dass die Bundestagswahl war ja recht knapp, die vorgezogene damals, die war ja recht knapp nach den Sommerferien. Und die Linkspartei lag da ziemlich weit oben. Warum? Weil die ganzen Arbeitslosen zu Hause waren. Also eigentlich, nee, die sind eigentlich immer zu Hause. Da muss es gar keine Ferien geben. Und per Festnetz besser erreichbar sind. Und ich weiß gar nicht, wie sich das dann im Wahlergebnis abgebildet hat, aber konservative Politiker haben gesagt, die Umfragen stimmen nicht. Aus diesem Grund.
Ah ja,
Es kann
okay.
durchaus sein, aber trotzdem, die Umfrageinstitute rechnen ja sowas dann auch irgendwie raus, wenn sie merken, bei der letzten Wahl ging es schief. Aber es ist immer schwieriger. Es wird immer Umfragen
Ja.
geben, und wie zuverlässig die sind, das hängt natürlich mit der Mentalität der Leute zusammen, dass sie nicht jeden Tag ihre Meinung ändern. Und das ist eben in der aktuellen Zeit so.
Okay, und das letzte Ding finde ich ganz interessant, der Tod von George Floyd. Dies war ein entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte. Eine breite Schicht der amerikanischen Gesellschaft hatte das Bedürfnis, sich mit dem Rassismus in den USA abzurechnen. Trump ist die buchstäbliche Verkörperung von all dessen, wogegen die Liberalen sind. Die Progressiven werden versuchen, Biden mehr nach links zu steuern. Es gibt jetzt sehr aktive Jugendbewegungen, die gegen alles sind, was Trump verkörpert. Das weiß ich nicht. Das klingt für mich mehr nach Wunschdenken.
Ja, das widerspricht so ein bisschen der allgemeinen These, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Deswegen ist es ja auch Biden und nicht irgendwie jemand,
Bernie
der ganz,
Sanders.
Ja, Bernie Sanders, der würde die Wahl wahrscheinlich nicht gewinnen, oder es wäre schwieriger. Kann man jetzt nicht das Gegenteil beweisen, aber die Leute quasi auf der ganz linken Seite, da wird es vielleicht auch welche geben, die dann aus Protest gegen Biden nicht zur Wahl gehen, aber das sind bestimmt weniger, als die sagen, ja, dann wähle ich den halt. Obwohl ich den eigentlich komplett scheiße finde, aber ja, so ist immer das ist, er ist ja dann wirklich das kleinere Übel.
Naja, was hältst du davon? Also, oder andersrum, also glaubst du, dass er es schafft?
Ich glaube auch nicht, dass er es schafft. Auch nach wie vor nicht. Also ich meine, dieser Alarmismus, das ist halt ja auch so medienüblich.
Naja, und das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass viele 2016 gesagt haben, der wird es auf keinen Fall und dann wurde es. Ich glaube ja, dass dieser Schock, ja, dieser Trump-Schock dazu führt, dass wir inzwischen alles für möglich halten.
Ja, das ist ja auch vernünftig, dass man jetzt das nicht wegbügelt als, ach ja, der macht da sein Klamauk und wird am Ende nicht gewählt. Aber trotzdem werden da vielleicht die Faktoren dadurch ein bisschen verzerrt. Dadurch, dass man es für möglich hält, ist es ja noch lange nicht wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ja? Und man muss sich damit anfreunden, der Mensch will ja immer gerne alles wissen, aber man muss sich damit anfreunden, dass man so eine US-Präsidentschaftswahl erst wirklich in den meisten Fällen einen Monat vorher vielleicht schon ahnt. Zumindest gibt es da einen Favoriten meistens und selbst dann manchmal nicht.
Okay.
Es gibt ja dann noch die berühmte Oktober-Surprise, die immer vorgesehen ist im Wahlkalender. Also immer irgendein Ereignis, was meistens im Oktober stattfindet und den Wahlkampf nochmal durcheinander wirbelt. Letztes Mal war das ja dass Trump kurz vor der Wahl Corona kriegte und plötzlich für tagelang verschwunden war. Und dann so, da gab es ja dann diesen Videoclip, wie er dann ins Weiße Haus mit dem Helikopter zurückgeflogen wurde und sich diese Maske vom Kopf riss. Ja, das war einfach Spekulation von ihm, dass er das mit diesem ganzen, damals gab es ja noch nicht die Impfung, also, er hat sich ja irgendwie alles Mögliche spritzen lassen und ein bisschen was von dem hat dann auch gewirkt.
Das könnte ja, die Oktober-Surprise könnte ja, wenn man sich das Alter der beiden Kandidaten anguckt.
Oh.
So, mehr muss ich glaube ich nicht sagen.
Ja, und dann würden wir natürlich über ganz andere Wenn-Danns reden. Dann ist natürlich trotzdem die Frage, ab einem bestimmten Zeitpunkt sind die Wahlzettel gedruckt. Was macht man dann? Und in den USA sind ja gelegentlich Tote dann auch gewählt worden, weil man es nicht mehr ändern konnte. Ich kann mich erinnern, 2000 ist sogar in den US-Senat ein Toter gewählt worden und das Mandat hat dann einfach seine Frau bekommen. Also,
Na, wie wäre das jetzt? Also nehmen wir mal an, es wäre so, Trump stirbt jetzt auch nochmal am 3. November.
Ja.
So. Dann würde ja, nehmen wir mal an, es wird Ron DeSantis, würde der dann Präsident werden, oder wie?
Also der auf dem Vizepräsidententicket ist, der würde dann erstmal wahrscheinlich zum Vizepräsidenten gewählt. Das geht ja dann über die Wahlmänner, dann im Senat, sofern der Lynchmob nichts dagegen hat. Der Senat zählt ja dann die Stimmen aus am berühmten 6. Januar. Und dann wäre er erstmal zum Vizepräsidenten gewählt. Da aber das Amt des Präsidenten ab dem 20. Januar dann vakant wäre, würde der Vizepräsident automatisch diese Amtsgeschäfte übernehmen und Präsident sein. Also so glaube ich, dass es wäre. Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen, dass man sowas irgendwie, ja, bei den über 200 Jahren US-Wahlgeschichte gab es noch nie ein Tod quasi, der in so einen Zeitraum fiel. Es ist einmal ein unterlegener Bewerber nach der Wahl, aber vor der Vereidigung des Konkurrenten gestorben, aber wie gesagt, das wäre egal gewesen.
Genau. Gut.
So, das also zur Prognose. Und wie gesagt, Oktober-Surprise, ja, oder was kann noch passieren? Also alles ist möglich. Ja? Wir erinnern uns, 2016 war ja die Oktober-Surprise, dass das FBI, die hatten ja eigentlich diese Ermittlungen in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton schon abgeschlossen. Plötzlich sagt der FBI-Direktor Comey, sagt dann, oh, wir fangen nochmal an zu ermitteln. Ja.
Genau.
Und dann hieß es,
Sag
oh, da
mal,
ist doch was. Und da war am Ende dann doch wieder nichts. Also der hat ja später sich dann auch geäußert und gesagt, ja, also wir hätten es ja nur falsch machen können. Weil die Ermittlungen aufnehmen, heißt ja überhaupt noch nicht, dass da was ist. Aber man kann ja nur wissen, dass da nichts ist, wenn man ermittelt hat. Und insofern war das wirklich ein schlimmer Zeitpunkt, auch für den FBI-Chef, der ja später dann auch von Trump aus Dankbarkeit rausgeschmissen wurde.
Natürlich.
Naja, also das ist alles höchst interessant, wird uns dieses Jahr noch weiter beschäftigen. Ich habe noch
Wird
eine.
Kamala Harris wieder Vizepräsidentin? Also seine Kandidatin, hat er sich da schon zu geäußert?
Das gilt als sicher, ja.
Okay.
Es gibt ja dann im Sommer die Parteitage, wo die dann alle nominiert werden. Ist dann übrigens auch interessant. Also wenn der Parteitag ist, dann ist man ja erst offizieller Kandidat. Wenn dann jemand stirbt zwischen Parteitag und Wahl, dann wäre auch natürlich die Frage, was macht man? Müsste man theoretisch sogar einen neuen Parteitag einberufen. Das ist ja in den USA immer so ein Riesen, eigentlich noch größer als der Super Bowl und auch nicht so leicht zu bewerkstelligen. So, apropos, oder nee, eigentlich nicht. Ich wollte noch etwas ankündigen. Im Bundestag ist diese Woche Hochkonjunktur. Morgen ist ein Feiertag für mich. Und zwar warum, Sebastian?
Morgen Haushaltsdebatte, also Generaldebatte, also
Genau, dritte Lesung des Haushalts.
dritte Lesung.
Und immer am Freitag der
Nicht nur
Haushaltsbericht.
für dich, für Heiko auch. Das ist der einzige Grund, warum man unseren Podcast hört.
Genau, es wird, das ist seit ein paar Jahren üblich, wird ein oder ein Codewort geben, das die Haushaltsausschussmitglieder heimlich vereinbaren und jeder, oder naja, nicht jeder, aber die allermeisten für sich in ihrer Rede dann unterbringen werden.
Hast es?
Nee.
Weißt du's?
Ich weiß es nicht. So gut bin ich da nicht vernetzt, dass ich das
Ach,
irgendwie.
nun komm.
Nee, also das müssen wir wirklich abwarten. Aber ich kann gerade mal nachschauen, was die letzten Codewörter waren. Weißt du es noch von 2022? Da haben wir zum ersten Mal drüber gesprochen.
Kapitänsbinde.
Richtig. Und also seit 2014 lässt sich ein solches Codewort nachweisen. Und zwar, ich sag mal chronologisch, also Glatze, Glühwein, Bibelfest, Frau Holle, Hase und
Gott.
Igel, Black Friday, Reeperbahn-Festival, Herdenschutzesel und 9-Euro-Ticket.
Das ist ja langweilig.
Naja, manche sind langweilig, manche sind ärger.
Also 9-Euro-Ticket, das ist ja wirklich.
Ja, das war im Juni 22 bei der sozusagen, es ist ja immer alle 4 Jahre wird ja der Haushalt, außer wenn man jetzt gerade ist, wird ja der Haushalt immer, also quasi Anfang des Jahres oder im ersten Halbjahr gemacht, statt im Jahr davor, weil nämlich die Bundestagswahl und die Regierungsbildung dazwischen liegen. Und da war das ja gerade in Kraft getreten und da haben alle darüber gesprochen, das ist fast ein bisschen langweilig, da hast du recht. Aber sowas wie
Also ich,
Herdenschutzesel, also da kann man
das
mal
finde
in
ich
den
super. Also,
Bundestagsprotokollen nachlesen, wie die das geschafft haben.
weil das muss ja so in die Rede einfließen, dass du es ja theoretisch nicht merkst.
Ja, wenn man da aufmerksam zuhört, würde man es vielleicht beim vierten, fünften Mal dann irgendwie merken, oh, Herdenschutzesel, habe ich jetzt mehrmals
Guckst du
gehört.
es dir an und versuchst es selber rauszukriegen, oder?
Ich denke ja, ich werde es auch posten bei Insta, bei Zungenspitzer, werde ich also sofort
Schön, das ist
dieses
also
Wort
wie.
bekannt geben, wenn es rausgekommen
Genau.
ist.
Also wie andere vom 10. zum 11. März die Oscar nachgucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache, guckt immer die Haushaltsdebatte, um dieses Wort
Ja, das
rauszukriegen.
ist doch toll. Und wie gesagt, manchmal macht sogar der Finanzminister mit. Olaf Scholz hat selten mitgemacht, muss man ehrlich sagen. Aber die anderen, Schäuble und Lindner, die machen immer mit. Und bauen das auch ein, dieses Wort. Die kriegen es quasi vom Haushaltsausschuss heimlich gesagt. So, dann haben wir noch glaube ich, heute beschlossen wird, eine Wahlkreisänderung. Ist übrigens, weißt du, welchen Wahlkreis du hast beim Bundestag?
Ja, 71 Anhalt heißt
Anhalt.
der.
Und genau das ist der einzige in ganz Deutschland, der verschwinden wird. Also du bist jetzt deine Wahlberechtigung los.
So.
Nein, also es hat damit zu tun, seit der Wahlrechtsänderung vom letzten Jahr ist ja nicht mehr geplant, den Bundestag zu verkleinern also die Wahlkreise zu vergrößern auf 240 insgesamt. Sondern es bleibt bei 299. Also die Wahlkreiskommission hatte sich schon mal netterweise die Mühe gemacht, komplett ganz Deutschland neu aufzugliedern. Und dann kam die Wahlrechtsänderung. Ah, Kommando zurück. Vielen Dank für eure Arbeit und tschüss. Und jetzt muss nur angepasst werden, was ja über 25% Abweichung hat. Und bei über 15% soll angeglichen werden, muss aber nicht. Und da diese 25% betreffen eben nur zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt hat einen weniger und Bayern einen mehr. Also in Memmingen kommt ein Wahlkreis dazu. Du kannst also jetzt nach Memmingen ziehen.
Nein. Kann man das irgendwo sehen, wohin das, also wohin wird Egeln dann zum Beispiel zugeschlagen? Ich hoffe wenigstens zu Magdeburg. Da hat man dann wenigstens eine Beziehung
Ja,
zu, weil
also.
wir hatten immer, weil das war immer so blöd. Wir hatten hier bei uns waren die Kandidaten, unser Direktkandidat, also einer unserer Direktkandidaten ist Jan Korte, das ist völlig okay, den mag ich, aber der wurde ja nie gewählt, sondern bei uns wurde es ja dann hier für den Bundestag, ich überlege jetzt gerade. Keine Ahnung. Ich würde aber lieber zum Beispiel Magdeburg zugeschlagen werden, weil ich da die Kandidaten wenigstens kenne, also zumindest zum größten Teil. Man hat dann zwar so Nachteile, wie meistens unter Tino Sorge leiden zu müssen. Sagt ja Tino Sorge was? Haushaltspolitischer Sprecher des Deutschen Bundestages von der CDU oder wie wir ihn nennen, der Mann ohne Oberlippe.
Ja, stimmt, genau, den kenne ich. Die
Ja,
Oberlippe
genau.
kenne ich, also nicht.
Genau, das ist der Magdeburger Direktkandidat sozusagen. Der hat aber diesmal, ist ja Martin Kröber unterlegen, einem Genossen von mir, der sozusagen mit dem Scholz-Zug in den Bundestag gefahren ist.
Weil er den
So, also.
Schulzzug 4 Jahre vorher verpasst hatte, oder was?
Richtig. Nee, kannst du sagen, kann man das irgendwo sehen?
Natürlich, ich habe dabei was vorbereitet. Du bist jetzt im Wahlkreis 67, bisher Börde-Jerichower Land, künftig Börde-Salzlandkreis.
Okay, also auch nicht Magdeburg, aber zumindest
Näher dran.
Bezirk Magdeburg. Weil das Problem ist, wir waren bisher immer so ein Anhängsel vom Bezirk Halle. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber man kennt sich da unten einfach nicht aus, weil wir immer noch zwei verschiedene Tageszeitungen hier haben. Ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich guck mal, kannst du es irgendwie. Packst du es mir mal bitte in die E-Mail mit rein?
Ja, packe ich.
Den Link, dann packe ich den mit in die Shownotes.
Sehr gut. Also, damit das alles
Ja.
klar ist, große Änderung, wie gesagt, zwei Wahlkreise ändern sich. Und was sich auch ändert morgen, ist die Anerkennung der zwei Gruppen links der SPD. Das Plenum ist ja schon so hingebaut und es muss jetzt aber vom Bundestag noch beschlossen werden, dass also das BSW links von der Linkspartei sitzt.
Okay, was ja Quatsch ist.
Was heißt Quatsch?
Es sei
Also,
denn, du gehst von der Hufeisentheorie aus, dann müssten sie es wirklich
ja, und
rund bauen,
ich.
dass sie dann auch quasi rechts von der AfD
Das ist ja ein
sitzt.
Beschluss des Ältestenrates und da
Ja.
wird es schon die Ansicht vorherrschen, dass das einfach die Schmuddelkinder sind, dass wahrscheinlich, sagen wir mal, die in der SPD sitzen, lieber als Sitznachbar Jan Korte und Dietmar Bartsch haben als Sevim Dadelen. Und deswegen, übrigens Sevim
Das ist ja
Dadelen, die
nun auch mehr
einzige,
als nach.
die Erdogan-Partei nicht wählen würde und trotzdem irre ist.
Genau.
So, und was dann noch kommt, also die Ausschussgrößen werden verändert. Das ist übrigens auch rechnerisch interessant. Ich habe mir das mal angeschaut. Also die meisten Ausschüsse bleiben gleich groß, sozusagen, weil nämlich die bisherigen Sitze von Linkspartei und BSW sich sozusagen untereinander aufteilen. Ob die dann Stimmrecht haben oder nicht, weiß ich noch gar nicht, aber tatsächlich die Größe des Ausschusses bleibt gleich. Acht Ausschüsse werden kleiner und sechs Ausschüsse werden größer. Das hat aber nichts mit Willkür zu tun, sondern es ist einfach rechnerisch so, dass man sagt, okay, die Ausschüsse, die größer werden, da packen wir sozusagen für das BSW, also BSW ist ja die kleinere von beiden Gruppen und die hat in den kleinen Ausschüssen keinen Sitz und in den größeren, damit sie diesen einen Sitz noch dazu kriegt, dann gibt es quasi einen Sitz mehr. Und bei den kleineren Ausschüssen würde durch den Wegfall dieses BSW würde eine andere, jeweils eine andere Fraktion bevorzugt werden, einen weiteren Sitz kriegen. Dann haben die Parteien gesagt, ach, das brauchen wir nicht, wir verzichten. Und das ist also ganz nett, dass sie dann den Ausschuss kleiner machen. Also das ist tatsächlich rechnerisch ganz ulkig, wie das, ja, wie man das immer macht. Der Klimaausschuss, der gehört ja quasi per Vorsitz der bisherigen Linksfraktion. Klaus Ernst war Vorsitzender und da ist noch nicht klar, wer diesen Vorsitz bekommt. Rein rechnerisch müsste es die SPD kriegen. Aber der kommissarische Vorsitzende ist plötzlich Hans-Peter Friedrich, der frühere Innenminister und Landwirtschaftsminister, der ja dann von dem Posten zurücktreten musste, den er gar nicht mehr hatte.
Genau.
Der ist jetzt quasi also aufgestiegen zum Vorsitzenden des Klimaausschusses. Der kennt sich mit Klima sicher wunderbar aus.
So wie mit Innen- und mit Landwirtschaft. Frage ist schon klar, wer der Gruppensprecher von der Linkspartei wird? Wird es Bartsch bleiben? Also wird es Bartsch dann und
Das
dann
weiß ich nicht,
ganze.
ob die das schon entschieden haben oder ob das quasi unausgesprochen erhalten bleibt von der Fraktion selber. Weiß ich gar nicht. Aber es gibt, eigentlich hat er ja gesagt, er will nicht mehr. Da müsste schon noch irgendeine andere Person dann mal gewählt werden.
Oder wird Gregor Gysi sich wieder breitschlagen lassen?
Na gut, den mache ich halt.
Genau.
So, okay. Dann sind wir damit. durch. Ich habe noch eine kleine Ankündigung oder eine kleine ulkige Koinzidenz. Nämlich am Montag gab es ja zwei Meldungen, zwei große Dinge haben aufgehört, nämlich Andreas Scheuer hat angekündigt, nicht mehr im Bundestag zu kandidieren und die Klimakleber haben angekündigt, nicht mehr zu kleben. Aber vielleicht ist Andreas Scheuer jetzt Mitglied der Klimakleber, wer weiß.
Genau. Oder die haben sich so lange an Andreas Scheuer festgeklebt, bis er nichts mehr sagen konnte.
Oder die haben zu viel Klebstoff geschnüffelt und wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich machen wollten.
So.
Das ist das Wahrscheinlichste. Deswegen damit hören wir jetzt auf, sind mal wieder ein bisschen länger geworden als die geplante halbe Stunde. Das macht aber nichts. Nächste Woche sind wir wieder pünktlich und dann erfahrt ihr auch das Codewort des Bundestages. Und ja, ansonsten danke ich dir für die knappe halbe Stunde, Sebastian, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Wünsche ich dir auch. Tschüss, Tilman. Bis nächste Woche.